Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Gentech-Pflanzen ja oder nein? Schweizer Forscher lancieren die Debatte neu und sagen, Gentechnik in der Landwirtschaft berge wenig Risiken. Wir bringen Fakten, ordnen ein und diskutieren im Tagesgespräch um eins. Gripen ja oder nein? Bundesrat Maurer verteidigt sein Kampfflugzeug.
Der schwedische Staat garantiert den festen Preis ohne jede weitere Kosten. Der schwedische Staat garantiert die Einhaltung der Lieferfristen. Also eigentlich ein vollumfassendes Angebot oder eine Garantie des schwedischen Staates.
Sagt Bundesrat Maurer. Für gentechnisch veränderten Mais und andere Nutzpflanzen hat es in der Schweiz bislang keinen Platz. Ob das so bleiben soll, ob die Skepsis gegenüber Gentech-Pflanzen berechtigt ist oder nicht, das hat ein großes nationales Forschungsprogramm untersucht. Heute haben die Wissenschaftler ihren Schlussbericht präsentiert. Wissenschaftsredaktorin Odette Frey hat die Einzelheiten.
Die Gentechnik bei Pflanzen birge wenig Risiken, so das Fazit der Forscher. Gentechnisch veränderte Pflanzen seien nicht riskanter als normal gezüchtete Nutzpflanzen. Schäden an der Umwelt, wie der Verlust des Artenreichtums oder das Aufkommen von besonders hartnäckigen Unkräutern, die gäbe es sowohl beim Anbau von Gentech-Pflanzen als auch beim Anbau von normalen Nutzpflanzen, sagen die Forscher. Ausschlaggebend für solche Schäden sei die Anbauform, etwa wenig nachhaltige Monokulturen und nicht die Gentechnik. Auch für die Gesundheit von Mensch und Tier stellten gentechnisch veränderte Pflanzen keine Bedrohung dar, sagen die Forscher. Zu ihren Schlüssen sind sie durch eigene Experimente im Freiland, im Gewächshaus und im Labor gelangt, sowie durch eine Auswertung der weltweit vorhandenen Biosicherheitsdaten. Die Forscher fordern, die Gentechnologie solle sich in den Dienst einer nachhaltigen Landwirtschaft stellen. Dann könnte sie dereinst auch für den Einsatz auf Schweizer Äckern interessant werden. Zurzeit sei der Nutzen von Gentech-Pflanzen für Schweizer Bauern jedoch gering. Wirtschaftlich gesehen lohne sich der Einsatz der meisten Gentech-Pflanzen in der Schweiz nicht. Das, so sagen die Forscher, könne sich aber ändern, wenn gewisse Schädlinge in der Schweiz häufiger werden wegen des Klimawandels oder wenn neue Pflanzen entwickelt werden, die besser auf die hiesige Landwirtschaft angepasst seien. Denkbar seien etwa gentechnisch veränderte Zuckerrüben oder Kartoffeln, die heute mit großen Mengen an Spritzmitteln vor Krankheiten geschützt werden müssen. Das nationale Forschungsprogramm untersuchte ebenfalls, ob im kleinräumigen Agrarland Schweiz ein Nebeneinander von Gentech-Pflanzen und Nicht-Gentech-Pflanzen überhaupt möglich ist. Die Antwort lautet ja. Die sogenannte Koexistenz ist machbar, kostet aber Geld. Und das Gentechnikgesetz muss überarbeitet werden, um eine klare Regelung auf Verordnungsebene zu ermöglichen. Die Kosten, die bei den Bauern wegen der Koexistenz anfallen, könnten gesenkt werden, wenn sich benachbarte Bauern absprechen und sich so zu einer reinen Gentech-Zone zusammenschließen.
Odette Frey. Wir kommen aufs Thema zurück im Laufe der Sendung nach weiteren wichtigen Meldungen des Mittags, wie zum Gripen. Bitte, Andi Löscher.
Der Kauf von Gripen-Kampfflugzeugen sei für die Schweiz kein finanzielles Risiko, das sagte Bundesrat Ueli Maurer heute Vormittag in Thun. Es bleibe beim Kaufpreis von 3,1 Milliarden Franken. In diesem Preis seien auch sämtliche Entwicklungskosten inbegriffen. Maurer informierte über das Rahmenabkommen, das die Schweiz letzten Freitag mit Schweden abgeschlossen hat. Die ersten 11 Gripen sollen vom Hersteller Saab ab Mitte 2018 ausgeliefert werden. Als Überbrückung werde die Schweiz zwischen 2016 und 2020 ältere Gripen-Modelle mieten können, sagte Maurer. Die Zahl der Sozialhilfebezüger ist in 13 großen Schweizer Städten um 1% gestiegen. Dies zeigt eine Statistik der Städteinitiative Sozialpolitik. Am meisten Sozialhilfe richten nach wie vor Biel und Lausanne aus. Auf Unterstützung angewiesen sind vor allem Alleinstehende mit tiefem Bildungsniveau und alleinerziehende Eltern. Aber auch Jugend sei ein Armutsrisiko. Zwischen 26 und 35% der unterstützten Personen sind weniger als 18 Jahre alt. In der Schweiz sind letztes Jahr rund 59 Milliarden Kilowattstunden Strom verbraucht worden. Mehr sollen es nicht werden. Das hat die heute lancierte Stromeffizienzinitiative zum Ziel. Sie will den Stromverbrauch auf dem Niveau von 2011 stabilisieren. Im Initiativkomitee sind Parlamentarier aller großen Parteien vertreten, sowie verschiedene Energie- und Umweltorganisationen und die Stiftung für Konsumentenschutz. Der globalen Wirtschaftskrise und dem starken Franken zum Trotz. In der Schweiz hat die Zahl der Beschäftigten auch im zweiten Quartal des laufenden Jahres stark zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl um 1,2% auf gut 4 Millionen Personen, wie das Bundesamt für Statistik mitteilt. Besonders gut ist die Beschäftigungslage in der Uhrenbranche und auf dem Bau. Bei der deutschen Lufthansa kommt es zu einem Streik. Die Gewerkschaft des Kabinenpersonals hat bekannt gegeben, das Personal sei dazu aufgerufen worden, die Arbeit niederzulegen. In der Nacht waren Lohnverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Lufthansa gescheitert. Die Flugbegleiter verlangen unter anderem 5% mehr Lohn. Die Lufthansa ihrerseits sieht sich zu Sparmaßnahmen gezwungen. In Berlin haben syrische Oppositionelle einen Plan vorgestellt für die Zeit nach dem Ende von Machthaber Assad. In dem Papier spricht sich die Gruppe von Regimegegnern unter anderem für die baldige Einsetzung einer verfassungsgebenden Versammlung aus. Von der internationalen Gemeinschaft fordert die Gruppe Unterstützung im Kampf gegen das Assad-Regime, unter anderem eine Flugverbotszone über syrischem Gebiet. In Brasilien dürfen die Bauarbeiten am umstrittenen Großstaudamm Belo Monte im Amazonasgebiet wieder aufgenommen werden. Das hat das oberste Gericht Brasiliens entschieden. Mitte dieses Monats hatte ein Regionalgericht die Arbeiten gestoppt, weil die Bewohner des Gebiets nicht angehört wurden. Diese stehen dem Staudamm sehr kritisch gegenüber und haben die Baustelle bereits mehrfach besetzt. Ein israelisches Gericht hat die Klage einer Familie aus den USA abgelehnt. Die Eltern einer Friedensaktivistin hatten Israel wegen der fahrlässigen Tötung ihrer Tochter eingeklagt. Die junge Frau hatte im Jahr 2003 an einer Pro-Palästinenser-Kundgebung im Gazastreifen teilgenommen und war dabei von einem Armee-Bulldozer überfahren worden. Das Gericht kam zum Schluss, der Vorfall habe sich während einer Kampfhandlung ereignet und die junge Frau habe sich selbst in Gefahr begeben.
Hier gibt es gleich ein Rendezvous mit Gentech-Befürwortern und Gegnern, mit Forschern, Bauern und Konsumentenschützern. Und über genetisch veränderte Pflanzen streiten um eins zwei Professoren, die das heute nicht ganz auf der gleichen Bühne haben. Es gibt ein Rendezvous mit Verteidigungsminister Ueli Maurer und seiner Gripenstrategie. Es gibt ein Rendezvous mit dem obersten syrischen Oppositionellen und mit Christen in Syrien, die zu Assad halten, aus Angst vor den Islamisten. Zuerst aber noch Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.448 Punkten, minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 95,64 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ziehen von Westen zeitweise dichte Wolkenfelder über den Himmel. Stellenweise kann es auch regnen. Beidseits der Alpen steigt die Temperatur auf rund 25 Grad. Morgen Mittwoch scheint zeitweise die Sonne und es wird bis 28 Grad warm. Am Nachmittag und Abend entstehen lokal Regengüsse und Gewitter. Der Donnerstag ist wechselhaft und etwas kühler.
12.39 Uhr, Sie hören Rendezvous. Wollen wir gentechnisch veränderte Pflanzen essen? Sollen die Schweizer Bauern künftig gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen? Wenn ja, wann und wie? Diese Fragen müssen jetzt beantwortet werden, denn das Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen läuft in einem Jahr aus. Die Ergebnisse des nationalen Forschungsprogramms sollen helfen, diese Entscheidungen zu treffen. Aber mit den Schlussfolgerungen der Forscher sind nicht alle einverstanden. Caroline Ahn.
Groß sind die Bedenken gegenüber gentechnisch veränderten Pflanzen, aber unbegründet, sagt Dirk Dobbelehre, Präsident der Leitungsgruppe NFP 59. Die Studien hätten gezeigt,
dass wir eigentlich keine spezifischen Risiken für Umwelt und Gesundheit von Mensch oder Tier festgestellt haben.
Dagegen könnte die Landwirtschaft profitieren, vor allem in der Zukunft. Schädlinge wie der Maiszünsler oder Maisbohrer breiteten sich in Europa immer mehr aus und der gentechnisch veränderte Mais könnte sich selber davor schützen. Thomas Bernauer, Delegierter des Nationalen Forschungsrats.
Deshalb denken wir auch letztlich, dass die Technologie nicht anhand des Nutzens der momentan verfügbaren Produkte bewerten sollte, sondern eher anhand des Potenzials.
Heute würden zudem laut Umfragen ein Viertel der Bevölkerung gentechnisch veränderte Produkte kaufen, wenn es möglich wäre. Und die Mehrheit wünsche sich Wahlfreiheit. Auch deshalb sieht die Forschungsgruppe keinen Grund, das Gentech-Moratorium nochmals zu verlängern. Gentech-veränderte Pflanzen könnten ohne große Kosten neben normalen gepflanzt werden.
Koexistenz sind wir zum Schluss gekommen, dass Koexistenz in der Schweiz grundsätzlich möglich ist.
Benachbarte Bauern könnten sich absprechen oder die Bauern bestimmen Regionen, in denen entweder gentechfreie oder mit Gentech veränderte Pflanzen angebaut werden. Die Ergebnisse des fünfjährigen Forschungsprogramms bilden nun die Grundlage für den Bund, eine allfällige Gesetzesanpassung für ein solches Nebeneinander auszuarbeiten. Für den Schweizerischen Bauernverband, bisher Gegner der Gentech-Landwirtschaft, ist dieser Schritt noch verfrüht. Die Studienergebnisse zeigten, heute bringe der Anbau von Gentech-Pflanzen noch keinen Nutzen. Markus Ritter, CVP-Nationalrat und Vorstandsmitglied des Bauernverbandes.
Solange aber Gentechnik veränderte Pflanzen keine Vorteile für die Umwelt, keine Vorteile für die Konsumenten und keine Vorteile für die Produktion bringen, möchten wir darauf verzichten, weil wir der Ansicht sind, dass es für die Schweizer Landwirtschaft in Sachen Marketing ein Vorteil ist, ohne Gentechnik veränderte Pflanzen zu arbeiten.
Deshalb will der Bauernverband das Gentech-Moratorium um 4 Jahre verlängern. Der Bauernverband sei nicht grundsätzlich gegen Gentech, doch es brauche Zeit, um eine Kosten-Nutzen-Analyse zu machen. Ritter hat einen entsprechenden Vorstoß im Parlament eingereicht. Der Bundesrat empfiehlt ihn zur Annahme. Hart ins Gericht geht mit den Forschungsergebnissen Gentech-Gegnerin und Biologin Florian Köchlin, Mitbegründerin der Arbeitsgruppe Gentechnologie. Die Studien untersuchten nur den Einzelfall, nicht eine flächendeckende Anwendung.
1, 2, 3 Versuche, das sagt jetzt wirklich nichts aus über das Risiko.
Sie sieht kein Nebeneinander von Gentech-Pflanzen und normalen in der kleinräumigen Schweiz, da eine strikte Trennung des Anbaus nicht möglich sei.
Also der Wind ist eines und die Bienen, die fliegen ja sehr weit und der Pollen kann im Sturm noch weiter getragen werden. Und dann kommt es zu Kontaminationen und zu Vermischungen und dann haben wir den ganzen Salat.
Köchlins Ziel ist es, die Schweiz gentechfrei zu halten. Ob ihre Arbeitsgruppe wie vor 14 Jahren eine Volksinitiative lancieren will,
das sind wir am Diskutieren.
Beschlossen sei noch nichts. Trotz den heute gelieferten Antworten, das Ringen um gentechnisch veränderte Pflanzen in der Schweiz ist damit noch nicht beendet.
Caroline Ahn. Gentechnisch veränderte Pflanzen in der Schweiz, ja oder nein? Das ist heute Tagesgespräch um 1 auf DRS1 und DRS4 News. Der Gripen, so schien es in den letzten Tagen wieder, bleibt, wo er ist, in Schweden. Kein gutes Haar ließen die Kritiker am umstrittenen Kampfjet. Verteidigungsminister Ueli Maurer, der den Flieger unbedingt kaufen will, kam erneut unter Druck. Nun hat er sich heute in Thun auf den Waffenplatz gestellt und erklärt, was der Kaufdeal mit Schweden beinhaltet. Bundesrat Maurers Trumpf dabei, Schweden garantiert der Schweiz einen Fixpreis. 22 Gripen für gut 3 Milliarden Franken. Dominik Meyer.
Die Schweiz habe gut verhandelt. Schweden habe der Schweiz Zugeständnisse gemacht. Ueli Maurer gab sich zufrieden heute in Thun.
Ja, ich bin zufrieden, weil wir haben das Bestmögliche herausgeholt und wir können für den Steuerfranken die beste Lösung bieten.
Der Staat Schweden garantiere, dass es keine bösen Überraschungen gebe beim Grippendeal, sagt Maurer.
Der schwedische Staat garantiert den festen Preis ohne jede weitere Kosten. Der schwedische Staat garantiert die Funktionalität der gesamten technischen Ausrüstung. Der schwedische Staat garantiert die Einhaltung der Lieferfristen. Also eigentlich ein vollumfassendes Angebot oder eine Garantie des schwedischen Staates.
3,1 Milliarden Franken für 22 Grippenjets und keinen Franken mehr. Und der erste neue Jet solle in 6 Jahren, wie geplant, in der Schweiz landen. So stehe es im Abkommen mit Schweden. Doch was heißt Garantie? Zahlt Schweden eine Entschädigung, wenn es doch nicht klappt?
Nein, mit einem Staat macht man keine Entschädigungszahlungen ab, sondern man müsste dann wieder aushandeln, wie man das Problem löst, sofern eines bestehen sollte. Weil aber Schweden die genau gleichen Bedürfnisse hat, nämlich die Erneuerung der Luftwaffe, kann man wohl davon ausgehen, dass wir hier auch weiter im Gleichschritt verhandeln können und gehen können.
Maurer ist zufrieden. Die Gerüchte, wonach Schweden die Schweiz doch noch zur Kasse bitten könnte für Entwicklungskosten, diese Gerüchte seien nun ein für alle Mal aus der Welt geschafft, sagt er. Und es sei auch nicht so, dass der Grippen schon bald nach dem Kauf für teures Geld wieder nachgerüstet werden müsse.
Wir kaufen ein Flugzeug, das fertig entwickelt ist, das einsatzfähig ist und an dem für die nächsten Jahre nichts geändert werden muss.
Ein Zugeständnis aber hat die Schweiz gemacht. Die Grippenherstellerin Saab wird entgegen der Wünschen der Schweiz keine Jets mit Doppelsitz herstellen. Und die Schweiz wird Mieterin bei den Schweden. Ab 2016 will die Schweizer Luftwaffe 11 ältere Grippenjets von Schweden mieten. Für 4 Jahre, um die Zeit zu überbrücken, bis die neue Flotte ganz ausgeliefert ist. Das kostet zusätzlich gegen 50 Millionen Franken pro Jahr. Uli Maurer sagte sich heute, wie gewohnt, gelassen und zuversichtlich hinsichtlich des Grippendeals.
Dieser Grippen erfüllt die Anforderungen auf beste Art und Weise und lässt zusätzliche Mittel frei für die Finanzierung der übrigen Teile der Armee. Es ist eine schweizerische, pragmatische Lösung auf einem guten Stand.
Die Frage ist, wie stark sich die bürgerlichen Parteien beeindrucken lassen von der Staatsgarantie aus Schweden. Auf die bürgerlichen Parteien ist Maurer angewiesen. Er muss sie noch überzeugen, sonst droht dem Grippen der Absturz im Parlament.
Der heutige Auftritt von Uli Maurer ist mit Spannung erwartet worden. Aus dem Hut gezaubert hat der Verteidigungsminister also eine Staatsgarantie von Schweden über die Lieferung der Gripen. Ich bin jetzt verbunden mit Dominik Meyer. Er hat den Auftritt des Bundesrates verfolgt. Dominik Meyer, eine Staatsgarantie für die Lieferung der Gripenflugzeuge. Wie viel ist das wert?
Nun, wertlos ist eine solche Staatsgarantie sicher nicht. Die Schweiz sichert den Grippenkauf direkt mit dem Staat Schweden ab und nicht etwa nur mit der Herstellerin Saab. Das gibt Sicherheit und laut der Schweizer Luftwaffe ist das eher unüblich als eine zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu anderen solchen Flugzeugkäufen. Schweden als Staat garantiert also Liefertermin, Leistungsumfang und Preis für die Grippenflugzeuge. Der Staat gibt sozusagen sein Wort, das ist etwas wert. Nur, wir haben es im Beitrag gehört, so ganz klar wurde heute in Thun ja noch nicht, was Staatsgarantie dann in der Praxis genau heißt. Entschädigungszahlungen schloss Maurer aus, haben wir im Beitrag gehört. Also hier bleibt zur Stunde noch mindestens ein Fragezeichen, was dieses Wort dann in die Praxis umgesetzt dann auch heißt.
Genau, Sie haben es im Beitrag angetönt. In den letzten Tagen ist die Kritik an Uli Maurer lauter geworden, ausgerechnet von der FDP, also von der Seite, die der Verteidigungsminister braucht, um den Gripen durchs Parlament zu bringen. Was ist da Ihre Einschätzung? Überzeugt dieses Abkommen die Bürgerlichen?
Ja, das ganze Bild haben wir noch nicht heute Mittag. Wir haben vorhin aber kurz vor der Sendung mit dem FDP-Präsidenten Philipp Müller sprechen können und er sagt, er sei weiterhin skeptisch. Bedenken, sagt Philipp Müller, würden bleiben. Müller verlangt auch Zusicherungen von der Herstellerin Saab. Er verlangt eine Ausstiegsklausel aus diesem Vertrag mit Schweden und er verlangt, dass Parlamentarier und Experten jetzt sehr rasch diesen Vertrag, den Uli Maurer hat abschließen lassen mit Schweden, dass Parlamentarier und Experten diesen Vertrag jetzt auch lesen und prüfen können. Das will er bereits nächste Woche, sollen das FDP-Ständeräte in der Sicherheitspolitischen Kommission verlangen. Also der kritische Ton, der bleibt und man darf nicht vergessen, zahlreiche bürgerliche Parlamentarier wollen schlicht und einfach diesen Grippen nicht. Sie wollen ein besseres und sie wollen ein teureres, damit auch Kampfflugzeug als den Grippen. Allein deshalb schon konnte Maurer heute der Befreiungsschlag gar nicht gelingen. Es bleibt in der Schwebe.
Danke für diese Einschätzung und die erste Reaktion von Seiten der FDP. Das war Dominik Meyer aus Thun. Syriens Präsident Assad wankt, aber er stürzt nicht. Ein Grund dafür, er hat schwache Gegner. Das zeigt sich in diesen Tagen wieder. Bei seinem Besuch in der Schweiz bat der Vorsitzende des oppositionellen syrischen Nationalrates, Abdulbasse Zeida, gestern um Unterstützung. Doch auch der Chef der Dachorganisation des syrischen Widerstandes überzeugt nicht. Zwar sind viele seiner Analysen einleuchtend, aber seine Ziele sind unrealistisch. Fredrik Steiger hat Professor Zeida zugehört und mit ihm gesprochen.
Man kann sich gut vorstellen, dass Professor Abdulbasse Zeida von westlichen Politikern geschätzt wird. Der kleine, rundliche, unauffällige Mann im grauen Anzug, blassroter Krawatte und hellblauem Hemd spricht zurückhaltend, aber bestimmt. Er sagt vieles, was seine Gesprächspartner im Westen gerne hören. Etwa, dass der syrische Nationalrat SNC Demokratie und Menschenrechte verankern möchte, dass er sich bemüht, möglichst alle Anti-Assad-Kräfte zu integrieren. Schon jetzt gehören ihm viele an, Sunniten, Schiiten und Christen. Professor Zeida selber ist Kurde. Und es klopfen weitere Interessenten an, Drusen, türkischstämmige, Gewerkschaften, Jugendbewegungen. Der 56-Jährige betont, zwar könnten Diktator Bashar al-Assad und sein engster Kreis nicht Teil des neuen Syriens sein, sie hätten zu viel Blut an den Händen. Doch Teile des heutigen Baas-Regimes ließen sich integrieren. Vieles, was Zeida sagt, klingt plausibel. Dennoch ist der kurdische Professor kein überzeugender Oppositionsführer. Nicht nur, weil ihm das Charisma fehlt. Es wirkt sympathisch, wenn auch etwas naiv, wenn er sagt: Nie habe er erwartet, dass er, der Philosophieprofessor und Althistoriker, sich jemals mit militärischen Fragen befassen müsse. Doch nun müsse der syrische Nationalrat die militanten Oppositionsgruppen und auch die sogenannte Freie Syrische Armee beraten, koordinieren, zusammenführen. Als ob sich diese aus dem Exil, aus Istanbul, dem Sitz der Oppositionsführung, Befehle erteilen ließe. Und reine Illusion ist es, wenn Professor Zeida so tut, als anerkenne fast alle Welt seine Organisation. Mehr als 100 Staaten hätten den SNC anerkannt. Allerdings taten sie das bloß als einen, aber nicht als einzigen Gesprächspartner. Das sei nicht so schlimm, meint Zeida. Wichtig sei, dass die syrische Übergangsregierung breit anerkannt werde. Allein diese Übergangsregierung gibt es noch gar nicht. Wunschdenken ist auch, wenn der Oppositionschef sagt, es gebe viele Anzeichen dafür, dass bald die letzte Stunde des Assad-Regimes schlage. Immer mehr Deserteure aus der Armee, dazu eine total zerstörte Wirtschaft. Tatsache ist, in den letzten Tagen erlitt vor allem die Opposition Rückschläge. Vage bleibt Abdulbasse Zeida, wenn es um die Rolle der Islamisten im neuen Syrien geht oder darum, wie man die Alawiten, Assads Machtbasis im Land, einbinden könne. Und ob er nun auf einen neuen Friedensansatz mit dem Vermittler Lakhdar Brahimi setzt, ist unklar. Es brauche konkrete Schritte im Terrain, habe er Brahimi soeben bei einem Treffen gesagt. Ansonsten würde bloß wieder Zeit vertan, stürben weiter Tausende von Menschen, wie während der Monate, als offiziell Kofi Annans Friedensplan realisiert werden sollte. All das führt zum Schluss, Professor Zeida mag ein honoriger Mann sein, sein Nationalrat die am breitesten abgestützte Oppositionsorganisation. Doch eine geeinte, durchsetzungsstarke Opposition sieht anders aus.
Mit dem obersten Oppositionellen Syriens hat Fredrik Steiger gesprochen. Der Bürgerkrieg in Syrien bringt die religiösen Minderheiten im Land in große Schwierigkeiten. Vor allem Christen tun sich schwer damit, sich zu positionieren. Einzelne haben sich der Opposition angeschlossen, aber die meisten haben Angst, dass für sie in Syrien kein Platz mehr ist, wenn Präsident Assad stürzt und Islamisten die Macht übernehmen. Sie warten darum ab oder bleiben sogar auf Assads Seite. Unser Korrespondent Philipp Scholkmann hat mit christlichen Flüchtlingen aus Syrien gesprochen. Er traf sie in der Stadt Zale im Osten des Libanon.
Vom Vorplatz der Erlöserinnenkathedrale geht der Blick über die BKA-Ebene. Bis zur syrischen Grenze sind es gerade 20 Kilometer. In der Kathedrale bittet die griechisch-katholische Gemeinde um Gottes Beistand in dieser schwierigen Zeit.
Thank you.
Sachle ist ein Zentrum des christlichen Lebens im Libanon und zunehmend eine Stätte der Zuflucht für Christen aus dem zerrütteten Nachbarland Syrien. Nach der Messe im Kirchgemeindezentrum. Der Fernseher zeigt die jüngsten Zerstörungen in Damaskus. Assads Truppen beschießen Wohnquartiere mit schweren Waffen. Abu Elias aber erzählt eine andere Geschichte. Auch in Qusair habe alles mit friedlichen Demonstrationen begonnen, sagte er. Dann aber waren plötzlich Gewehre da. Selbsternannte Freiheitskämpfer tauchten auf, fremde Leute mit religiösen Parolen, sagte er. Und sie forderten mit ihren Waffen nicht nur die Sicherheitskräfte heraus, sondern auch die Bevölkerung. Wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Wir, die Christen, wurden als Kuffar, als Ungläubige beschimpft. Dann beschossen sie unsere Häuser, besetzten eine Kirche, brannten sie nieder. Heute, sagt Abu Elias, leben keine Christen mehr in Qusair. 5000 Familien, alle auf der Flucht. Was genau in der kleinen Stadt südlich von Homs geschah, welche Rechnungen da beglichen wurden, können wir nicht überprüfen. Die Gegend aber gilt als Hochburg radikaler Islamisten und Christen von dort sagen uns, sie fühlten sich verfolgt als Christen. Die Kirchgemeinde von Sachle hilft, soweit sie kann. Abu Elias, seine Frau und sein Schwager mit Familie sind in ihrer Obhut. Bruder Walid, der Schreiner, hat sogar Arbeit gefunden in der Stadt als Portier. Ohne Lohn zwar, aber er kann mit seiner Frau in der Portierloge übernachten. Itman hat in Aleppo erlebt, wie sein Quartier praktisch über Nacht zur Kampfzone wurde. Auch ihn müssen die Assad-Gegner erst noch überzeugen. Sie drangen in Wohnungen ein, schossen von dort auf die Sicherheitskräfte, sprengten auch ganze Gebäude, um so Polizeiposten, staatliche Verwaltungsstellen besser belagern zu können, sagte er. Idman hat den Eindruck, fremde Kämpfer seien in die Stadt eingefallen und hätten die Quartierbevölkerung zu Geiseln ihres Kampfes gemacht. Es habe Erpressungen gegeben, sein Geschäft sei geschlossen worden, sein Wagen auf der Fahrt beschossen, sagt Idman, bis er mit Bruder, Frau und Kind die Flucht ergriffen habe. Er sei kein Gefolgsmann Assads, aber das Vorgehen der Rebellen wirke auf ihn mindestens so barbarisch, sagt der 27-jährige Händler. Und auch er glaubt, dass der Schutz religiöser Minderheiten die geringste Sorge der Rebellen sei. Sein Bruder sagt, beide Seiten versuchten nun, die Menschen in Aleppo direkt in den Kampf reinzuziehen. Die Rebellen rekrutierten junge Leute notfalls mit vorgehaltener Pistole. Die Regierungsseite wiederum bilde unter ihren Anhängern sogenannte Volkskomitees, Bürgerwehren und versuche die Quartierbevölkerung auf diese Weise für den Kampf zu mobilisieren. Auch Walid, dem Bruder von Abu Elias in der Kleinstadt Qusair bei Homs, wurde ein Gewehr angeboten, doch er zog es vor, sein Haus zu verlassen und sich der Fluchtbewegung anzuschließen. Wird er je wieder zurückkehren? Walid hofft, aber was für ein Leben wird das sein? Wenn ich heute in meiner Stadt einem Soldaten nur schon ein Glas Wasser reiche, gelte ich als Verräter, sagt Walid. Und mein Nachbar, der mir immer geholfen hat, besetzt nun mein Haus.
Philipp Scholkmann hat berichtet. Gentech-Pflanzen auf Schweizer Äckern, ja oder nein? Das ist gleich Diskussionsthema im Tagesgespräch mit zwei Experten. Nach den Schlagzeilen dieses Mittags und die erste Schlagzeile von Andi Lüscher hat mit dem gleichen Thema zu tun.
Gentechnisch veränderte Pflanzen gefährden weder die Gesundheit der Menschen noch schaden sie der Umwelt. Das ist das zentrale Ergebnis einer groß angelegten Studie, die der Bund in Auftrag gegeben hat. Der Kauf von Gripen-Kampfflugzeugen sei für die Schweiz kein finanzielles Risiko, sagt Ueli Maurer. Laut dem Rahmenabkommen mit Schweden bleibe es beim Kaufpreis von 3,1 Milliarden Franken, Entwicklungskosten inklusive. Bei der deutschen Lufthansa kommt es zu einem Streik des Kabinenpersonals. In der Nacht waren Lohnverhandlungen zwischen der Gewerkschaft und der Lufthansa gescheitert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.